bis jetzt war vieles fern von uns, hat uns vielleicht nicht so berührt deswegen, aber auch der Krieg, der berührt uns schon sehr und genau genommen befinden auch wir uns hier, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht, auch in diesem Krieg mit drin. Wir sind schon sehr betroffen. Wir wissen aber auch, dass diese Ereignisse, und davon haben wir ja schon viele auch in den letzten Jahrzehnten schon erlebt, dass diese katastrophalen Ereignisse ein Vorlauf sind für die Wiederkunft des Herrn Jesus. Zuerst, um seine Gemeinde, die Seinen, zu sich hin zu entrücken und dann danach, wenn wir beim Herrn sind, werden erst die wirklichen Gerichte losbrechen. Das, was hier jetzt läuft, das kann man auch schon als einen Zorn Gottes sehen. Und wie gesagt, ein Vorlauf oder Schatten der Gerichte. Aber wir müssen uns nicht davor fürchten, noch erschrecken lassen. Bekommen wir vom Wort Gottes gesagt, eher sollen wir unser Häupt erheben, weil wir wissen, dass die Wiederkunft des Herrn nahe ist. In diesem Zusammenhang ist auch interessant zu sehen, ein Wort aus 1. Thessalonicher 5, Vers 3, da heißt es, wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann kommt ein plötzliches Verderben über sie, wie die Geburtswehen über die Schwangere, und sie werden nicht entfliehen. Auch das ist eine gewisse Vorerfüllung, also ich sehe es zumindest so, es ist überdeutlich, wenn wir sehen, dass zum Beispiel Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre der ganze Ostblock, man kann schon wirklich sagen, zusammengebrochen ist. Man dachte, Friede und Sicherheit kommt jetzt, dachten viele Menschen. Ost und West ist völlig total entspannt plötzlich, das Verhältnis. Der Kalte Krieg ist zu Ende, aber weit gefehlt, es war nur ein Scheinfriede. Ich will uns ein Wort als Einstieg nennen. 2. Petrus 3, Verse 10 bis 12. Da geht es zwar um die Auflösung von Himmel und Erde. Besonders der Vers 11 hat mich angesprochen. Da ist davon die Rede, dass wir, Kinder Gottes, wissen, was da kommt. Wir wissen von diesen Dingen und wir wissen sie auch einzuordnen, hoffentlich. Da heißt es dann in Vers 11, da dies, es geht um die Auflösung von Himmel und Erde. Es soll alles im Brande aufgelöst werden, steht in Vers 10. Da dies alles so aufgelöst wird, was für Leute müsst oder solltet ihr dann sein in heiligem Wandel und Gottseligkeit, indem ihr die Ankunft des Tages Gottes erwartet und beschleunigt, um dessen Willen die Himmel in Feuer geraten und aufgelöst und die Elemente im Brand zerschmelzen werden. Also wie gesagt, Kontext ist Auflösung von Himmel und Erde, aber dennoch spricht dieser Vers 11 etwas unsere Verantwortung an. Was für Leute sollt ihr dann sein? Solltet ihr sein oder müsst ihr dann sein? In heiligem Wandel und Gottseligkeit. Die Lage ist also sehr ernst und die Zeit ist gedrängt. Ungläubige, denen bleibt nicht mehr viel Zeit. Wer sich noch in der jetzt noch währenden Gnadenzeit bekehrt, der wird diesem Gericht entfliehen können, was da kommt. Daher gilt es, dass noch viele, so viele wie möglich Rettung finden. Und Gläubige, für die Gläubigen, in Bezug auf die Gläubigen heißt es, die Nacht, das geht auch in Bezug auf dieses Wort aus Vers 11, was ich vorhin gelesen hatte, die Nacht ist weit vorgerückt. Der Tag ist nah, der Herr ist nah, der Tag des Gerichts ist nah. Und jetzt gilt es für uns, durch einen heiligen Gott wohlgefälligen Wandel Frucht zu bringen und auch denen, von denen es heißt, dass sie noch draußen sind, die sind nicht im Reich Gottes, die keine Hoffnung haben, denen sollen wir Hoffnung vermitteln, denen sollen wir Licht sein. Von daher soll es heute um unseren Wandel gehen. Unser Wandel soll Gottes würdig sein. Wobei das jetzt nur um einen Aspekt heute geht, und zwar um einen Aspekt unseres Wandels, nämlich unser Reden. Und es findet auch übrigens in auch schriftlicher Form statt, durch Brief, was heute weniger ist, aber vor allen Dingen auch heute mehr durch die sogenannten sozialen Medien. Also unser Reden kann große Auswirkungen haben, sowohl negativ als auch positiv. Die Frage dabei ist eben allem ist, wie kann unsere Zunge beherrscht bzw. gelenkt werden? Um hier diese Problematik zu beleuchten, lesen wir mal Jakobus 3, 1 bis 12. Und ich sage da ein bisschen was dazu. Jakobus 3, 1 bis 12, wer das mitschlagen will. Jakobus 3, 1 bis 2 erstmal. Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisset, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden. Denn wir straucheln, wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig, auch den ganzen Leib zu zügeln. Der Ausdruck hier, wer im Wort nicht strauchelt, im Wort, kann sich noch auf das Lehren beziehen. Aber ich sehe es eher in Bezug auf das allgemeine Reden, weil hier steht im Vers 2, denn wir alle straucheln oft. Und dann, wenn jemand nicht im Wort strauchelt. Also, wir alle straucheln oft. Das Beherrschen des Redens ist also schwierig. Wer das beherrscht, der vermag sich auch in allem anderen, in allen Bereichen des Lebens zu beherrschen. Weiter im Vers 3, wenn wir aber den Pferden die Zäume, also das Zaumzeug, in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Winden getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt, wohin das Trachten des Steuermanns will. Also es ist nicht einfach, ungezähmte Pferde zu bändigen oder Schiffe, die von gewaltigen Winden getrieben hin und her geworfen werden, zu lenken. Doch durch einfachste Mittel können beide Gefüge gemacht werden. Genauso hat unsere kleine Zunge Gewalt darüber, das ganze Leben entweder zum Guten oder zum Schlechten zu wenden. Vers 5, so ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Auch die Zunge ist ein Feuer, als die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern. Als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und das Rad des Lebens entzündet und von der Hölle angezündet wird. Also wir neigen dazu, die Gewalt, die von diesem kleinen Glied der Zunge ausgeht, völlig zu unterschätzen. Beziehungsweise vieles ist uns einfach nicht bewusst. Also die Bilder von den Pferden und von den Schiffen sollen das verdeutlichen. Die Worte, die uns so über die Zunge kommen, können also eine riesige Wirkung haben, vor allem, wie uns der Text hier zeigt, hin zum Bösen. Vers 7. Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt worden durch die menschliche Art. Die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen. Sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Gifts. Also der Mensch hat im Laufe der Geschichte so manche Naturgewalten, zum Beispiel große Tiere, auch große Wassermassen zum Beispiel, gebändigt. Und hat so manche Kräfte gelernt zu beherrschen. Doch es gibt ein Glied am menschlichen Leib, am menschlichen Körper, das kein Mensch beherrschen kann, sagt uns zumindest hier das Wort, die Zunge. Selbst wahre Gläubigen vermögen das nicht, zumindest nicht aus eigener Kraft. Vers 9, mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bilde Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, Schwestern, sollte nicht so sein. Die Quelle sprudelt doch nicht aus derselben Öffnung das Süße und das Bittere hervor. Kann etwa meine Brüder ein Feigenbaum Oliven hervorbringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann salziges, nicht süßes Wasser hervorbringen. Also das, was wir in Vers 9 und 10 hier lesen, oder 10a, das sollte nicht so sein. Wer solches, also Segen und Fluch, von uns hören muss, der muss uns ja irgendwo für schizophren, gespalten oder irrsinnig halten, oder? Aber wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Lösung für dieses Problem. Wir finden einen Hinweis, einen kleinen, in Vers 4. Wir brauchen einen Steuermann, der dieses Steuerruder unserer Zunge lenken kann oder zu lenken vermag, auf jeden Fall. Wir kommen noch dahin. Also das Ziel der Botschaft soll sein, vor allem ein Problembewusstsein zu schaffen und natürlich auch eine Lösung aufzuzeigen, vielleicht auch noch ein paar Hilfen zu geben. Also es könnte schon sein, dass manche von euch sagen, Problem mit dem Reden, kenne ich nicht, für mich kein Problem. Vielleicht seht ihr es nicht oder sind das für euch vielleicht, wie man so sagt, kleine Fische oder die sogenannten kleinen Füchse. Aber die kleinen Füchse werden am Ende den ganzen Weinberg verderben, wenn wir nicht aufpassen und gegensteuern. Vielleicht kennt ihr aber auch diese Erfahrung, dass man sich schnell ein negatives Verhalten oder ein negatives Reden angewöhnt hat. Und selbst wenn wir es erkennen und dagegen angehen, es hängt an uns wie Kletten, ein regelrechter Kampf, sowas wieder wegzubekommen. Wir sollten mal nachdenken, was so alles aus unserem Herzen hervorkommt und über unsere Zunge den Weg zu anderen Menschen findet. Was zum Großteil, das kann ich schon vorweg sagen, wirklich Sünde ist, beziehungsweise nicht nach dem Willen Gottes ist. Vielleicht ein paar Beispiele. Wie schnell verwenden wir oder wie leicht verwenden wir oder wie schnell haben wir uns dann gewöhnt, das Vokabular der Welt zu benutzen? Oder wie wenig sensibel und liebevoll sind wir gerade mit Menschen in unserer nächsten Umgebung? Kennt ihr das? Du kennst mich ja, wie ich bin. Du musst mich halt so nehmen, wie ich bin, denken wir. Auch mit Geschwistern, die uns nahestehen. Wir hauen denen manchmal ganz schön was um die Ohren. Oder wir sind nicht fähig, oft nicht ansatzweise Konflikte miteinander oder Sünde miteinander zu klären. Stattdessen lassen wir den Druck ab bei Dritten. Es ist überhaupt erst ein Übel, sich zuerst an Dritte zu wenden und über andere zu reden, anstatt miteinander zu reden. Manche Menschen hören sich offensichtlich gerne viel reden. Das ist auch so ein Übel. Oder wir tragen unser Herz auf der Zunge. Ich sage es gleich vorweg, ist auch mein Übel. Kommt später nochmal drauf. Und wir sind schnell im Urteil über Geschwister. Ihr Verhalten, ihr Dienst, Äußerlichkeiten. Also auch wenn hier irgendeiner einen Dienst, egal, es muss keine Predigt sein, irgendeinen Dienst getan hat, dann, ich müsste fast sagen, erdreisten wir uns, ganz schnell dahin zu gehen und zu sagen, das hat mir gefallen, das nicht. Es wäre viel besser, wenn wir da erstmal mindestens eine Nacht drüber schlafen würden. Es könnte sein, dass wir in manchem zurückrudern müssen. Also wir unterschätzen oft die Wirkung, die von unseren Worten ausgeht. In Sprüche 18,21 heißt es dazu, Tod und Leben sind in der Gewalt der Zunge und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also die Zunge ist ein scharfes Schwert. Von der Zunge kann Tod, tatsächlich Tod, komme ich noch drauf, oder Leben ausgehen. In jedem Sinn Leben ausgehen. Zum Leben können Worte zum Leben sein, die jemanden lebensfähig machen, die jemanden aufmuntern und so weiter. Worte können wie ein Geschoss sein, sie können messerscharf sein und tief verletzend sein. Also ein kleines Wort kann eine sehr große Wirkung haben. Denken wir an diesen Vers 5 aus Jakobus 3. Ein kleines Glied, welch einen großen Wald zündet es an. Also nicht nur im Negativen, auch im Positiven können Worte Großes bewirken. Worte können ermutigen, trösten, aufbauen. Sehen wir uns den Herrn Jesus an, wie er mit Menschen umgeht. Zwei Beispiele vielleicht. Er hatte Worte in Wahrheit, aber auch Worte in Liebe und Gnade. Die Frau am Jakobsbrunnen, eine große Sünderin. Wie hat er Jesus mit ihr gehandelt? Er hat nicht über ihr loses Leben hinweggesehen, überhaupt nicht. Ist ihr aber auch nicht mit Härte oder mit Vorwürfen begegnet. Er hat sie wirklich mit göttlicher Weisheit und in Liebe und in Gnade von ihrer Sünde überführt. Petrus, tief gefallen, der sich vorher hoch hinausgewagt hatte, finden wir da ein Niedermachen? Finden wir da Vorwürfe? Der Herr Jesus musste nicht mehr dreinschlagen. Petrus war schon so tief gebeugt wegen seinem Totalversagen. Wie machen wir das oft, wenn wir jemanden sündigen sehen? Wir haben manchmal nicht das Gespür. Wenn wir sehen, wenn wir erkennen, oft erkennen wir es ja, dass derjenige total darüber betrübt ist. Ich glaube, da müssen wir gar nichts mehr sagen. Also Herr Jesus hat auf jeden Fall den Petrus ganz liebevoll und mit viel, viel Weisheit zurückgeführt. Wie schnell sind wir dabei, Worte wie Waffen einzusetzen, gedankenlos, unüberlegt, die Folgen nicht bedenkend und manchmal sogar absichtlich und berechnend und richten unter Umständen mächtigen Schaden an. Und durch systematisches Mobbing, das ist auch so ein Begriff, kann ich eigentlich nicht leiden, weil jeder gleich sagt, ich bin gemobbt worden, aber das gibt's schon. Aber durch systematisches Mobbing oder gezielten Einsatz von Worten können Menschen wirklich in den Selbstmord getrieben werden. Durch unbedacht geredete Worte kann ein Mensch lebensunfähig werden. Denken wir nur mal an unsere Kinder zum Beispiel. Wenn unsere Kinder in einem bestimmten Alter sich befinden, kennen wir alle, die Kinder haben, da verhalten sie sich manchmal ganz schön, wir sagen auf Hessisch, stappig, dusselig, polternd, tollpatschig, reißen alles um oder schütten alles um. Das Glas steht nur auf dem Tisch, da liegt es schon um. Oder die Schüttenflasche, haben wir immer wieder erlebt bei unseren Enkeln, die schütten halt den Überschwang. Das Glas ein, mit der Flasche, bumm, liegt der ganze Laden um. Und dann kommen wir mit unbedachten Worten, du bist vielleicht ein Dabbes oder dir gelingt ja gar nichts. Also wenn wir das wiederholt tun, sowas, vielleicht unbedacht. Ich sage nochmal, da können wir Menschen zur Lebensunfähigkeit bringen. Die werden total mutlos. Sie trauen sich nichts mehr zu. Das kann das ganze Leben hindurchgehen. Ich kenne da Menschen. Ist schlimm. Ja, bei der Vorbereitung ist mir mehr und mehr bewusst geworden, immer mehr, dass das Thema unheimlich groß, eine unheimliche Breite und Tiefe hat. Also allein in Sprüchen finden wir unheimlich viel dafür an Material. Also ich muss mich wirklich beschränken. Ich will mich also nur auf wenige Beispiele hier beschränken jetzt, deswegen auch. Das erste ist, viel reden, unwahres reden, unbewusst reden und dann übereinander reden und vor allen Dingen auch diese unnützen Worte. Viel reden, unwahres reden, unbewusst reden, also das scheint mir alles miteinander verwandt zu sein. Wir reden manchmal völlig unkontrolliert, unbewusst und viel zu viel. Unwahres kommt uns schnell über die Zunge. Sprüche 10, Vers 19, da heißt es, bei vielen Worten bleibt Wortbruch nicht aus. Luther sagt, da geht's ohne Sünde nicht ab. Wer aber seine Lippen zügelt, handelt klug. Also es ist unweigerlich so, also wir kennen etliche Leute in unserem Bekanntenkreis, die wirklich viel reden. Es ist unweigerlich, zwangsnotwendig. Da ist Sünde dabei, immer wieder. Es wird total lose geredet, unkontrolliert geredet, unüberlegt, schnell, die Hauptsache viel geredet. Also ich kenne Menschen, die einen quasi mit ihrem Mund, also begegnest denen auf der Straße. Da ist mir manche Angst, so gewissen Leuten zu begegnen, weil ich sie schon kenne. Die reden unheimlich viel, die halten dich regelrecht mit dem Mund fest, du kommst nicht mehr weg. Das ist schwierig. Kennt ihr sowas? Ja. Oder auch wir selber, wie schnell haben wir Unwahres, ungeprüft weitergegeben? Wie schnell geht das? Wie oft haben wir schon mal, vielleicht kann sich da manch einer erinnern, da neigen wir schon dazu, also mir ist es schon passiert, wir geben Zeugnis und dabei sind Unter- oder Übertreibungen dabei, um irgendetwas besonders zu betonen oder uns selber in besonders Licht zu stellen. Also wir helfen da ein bisschen nach. Also auch das ist nicht wahr. Das ist genau genommen Lüge. Also ich sage mal, damit sollten wir eigentlich nichts mehr zu tun haben. Der Stellung nach sind wir Licht und Wahrheit. Wir sind, sagt die Bibel, untereinander Glieder. Glieder voneinander und Glieder am Leib des Herrn, wir haben es gehört. Deshalb sollen wir die Lüge ablegen, beziehungsweise da ihr die Lüge abgelegt habt, sagt das Wort Gottes, Epheser 4,25, redet Wahrheit. Jeder mit seinem Nächsten. Da, oder auch in dem Zusammenhang, vielleicht kommt manch einem sowas auch hoch, in dem Einst, was wir in dem Einst getan haben, als wir noch nicht gläubig waren, wie oft haben wir den Namen Gottes unbewusst benutzt, wie oft? In manchen Religionen ist das ganz besonders der Fall. Einfach als Floskel, als Worthülse, als Lückenfüller. Die Frage ist, tun wir das heute noch? Den Namen Gottes unbewusst benutzen? Oder auch wenn es um Gebete geht, vielleicht haben wir auch schon Gebete oder Teile davon unbewusst gesprochen. Nicht nur vielleicht, bestimmt. Wir waren also mit unseren Gedanken überhaupt nicht dabei. Wie oft passiert das? Oder wir haben gewisse Gebetsformeln zigmal wiederholt. Oder auch typischerweise Vater Unser ist ja sowas Typisches. Das wurde auch früher total gedankenlos dahergeplappert, sage ich mal. Ohne dann irgend auch nur im Ansatz bewusst wurde, was da geredet worden ist. Wenn man das wirklich bewusst getan hätte, hätte man manches wahrscheinlich oder manche Passagen wahrscheinlich ausgelassen. Dein Wille geschehe. Also an all dem hat Gott keinen Gefallen, kann er nicht gefallen haben. Kann ich nur sagen, hoffentlich ist es bei uns auch heute nicht mehr der Fall, hoffentlich. Ja, das Übereinanderreden, falsches Weitergehen. Du sollst gegen deinen Nächsten nicht als falscher Zeuge aussagen. 2. Mose 20, Vers 16. Was kann das bedeuten? Andere verleumden. Damit stehen wir mit dem Teufel im Bund, der Urverleumder ist. Oder Gerüchte aufbringen. Oder andere in ein schlechtes Licht rücken, mich selber gleich höher darstellen. Oder herabwürdigend, respektlos über andere reden. Oder falsche, unwahre Aussagen machen. Also wenn uns jemand etwas erzählt, vor allem wenn es um andere Menschen geht, wie oft hat es da schon unter unserer Zunge gekitzelt, dass wir das weiterreden. Weitergeben an andere, ungeprüft natürlich, wie ich vorhin schon gesagt habe. Oder vielleicht ist euch das auch schon mal passiert, wir unterhalten uns zu Hause über die Gemeinde oder über Geschwister. Die Kinder sitzen mit am Tisch. Und oft ist es uns überhaupt nicht bewusst gewesen, dass das der Fall ist. Und wir haben womöglich unseren Kindern ein Stück weit den Weg in die Gemeinde verbaut mit sowas. Also wenn wir nicht durch beständige Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in Verbindung bleiben, wenn wir also nicht geistlich wirklich wach sind, idealerweise ständig wach sind, dann passiert das sehr häufig, dass der Teufel uns so manche Fallen stellt. Auch die Falle möchte ich mal nennen. Böse Menschen versuchen uns zu negativen Aussagen über andere Menschen, auch über Geschwister, zu verlocken. Und das dann wieder als Hebel einzusetzen, unsere Beziehung, die wir womöglich mit äußerster Mühe aufgebaut haben, zu zerstören. Oder was auch so eine Sache ist, wir wollen vielleicht bei einem Nachbar, einem Weltmensch, gut dastehen, indem wir ihnen was Negatives in die Ohren blasen. Beispiel ist so passiert, vielleicht habe ich schon mal hier erzählt, ich kam irgendwie zusammen mit einem Nachbarn, irgendwie fiel da ein Name. Und da hat mich doch ab dem Moment total gejuckt, über diesen Menschen was Negatives zu sagen. Ich musste ehrlich äußerste Gewalt gegen mich selber anwenden. Und wo das Gespräch dann endlich zu Ende war, da war ich richtig dankbar, dass der Herr mir Gnade gegeben hat, dass ich da nicht drauf reingefallen bin oder drauf eingegangen bin, jetzt da auch in dem Reigen mitzumachen. Also es sind alles keine Kleinigkeiten in Gottes Augen. Gott ist ja in seinem Wesen das absolute Gegenteil. Er ist Licht und gar keine Finsternis ist in ihm. Er ist Wahrheit. Er hat nichts mit Lüge zu tun. Und deshalb ist ihm auch alles Unwahre, alles Falsche absolut fern. Also müssen wir uns im Klaren sein oder im Klaren werden, wo wir in solchen Fällen eigentlich stehen. Wir befinden uns im totalen Gegensatz zu Gott. Vielleicht an der Stelle ein paar Krücken oder Hilfen, die uns helfen können, die Zunge im Zaum zu halten. Im Zusammenhang mit diesem Übereinanderreden. Zwei Fragen. Bist du bereit, das, was du jetzt sagen willst, dem anderen auch direkt zu sagen? Die zweite. Willst du, dass andere über dich auch so reden, wie du jetzt reden willst? Oder vielleicht wäre es mal angebracht, ist mir auch irgendwann gekommen, oder zu erwägen zumindest, für den anderen zu beten, anstatt über ihn zu reden. Und da könnte es durchaus sein, das habe ich auch erlebt, dass dann plötzlich so mancher Anstoß, den ich bisher an ihm fand, von selbst verschwindet. Oder dass das Trennende oder Andersartige gar nicht mehr so gesehen wird. Dann noch ein weiterer Tipp. Wir sollen uns ja nicht mehr nach dem Fleisch erkennen, sagt uns das Wort Gottes. 2. Korintherbrief. Von daher sollten wir bewusst das Gute über die Geschwister erwähnen. Gott selbst ist uns hier ein großes Vorbild. Wenn ich immer an Hebräer 11 denke, wie Gott im Rückblick die Gläubigen dort sieht, diese sogenannten Glaubenshelden, da kann ich nur staunen. Habe ich schon oft gestaunt drüber. Auch im Zusammenhang mit Beerdigung, dass man da über denjenigen, der da beerdigt wird, nichts Negatives zu sagen hat, auch wenn da so viel Negatives vielleicht war, sondern wirklich das Positive erwähnt. Das habe ich dann verstanden an der Stelle. Da waren ja so viele Versager dabei. Selbst Abraham war letztlich doch ein Versager. Auch die Sarah. Die haben sich ja teilweise ungläubig verhalten, aber total. Und Gott hat nichts, könnt mal nachlesen, da findest du absolut nichts Negatives, nichts. Oder wegen, dass irgendwas erwähnt wurde, wegen ihres Versagens. Wir finden absolut nichts. Auch das sollte uns wirklich ein Vorbild sein. Und wir sollten uns gegenüber den Geschwistern so verhalten, dass wir sie eben nicht mehr nach dem Fleisch sehen. Also das heißt, weniger zumindest, was ihre Stellung in der Welt angeht, ihr Äußeres, ihre Schwächen, ihre Leistungen, ihr Aussehen und so weiter, vielmehr in ihrer neuen Stellung in Christus. Das steht in 2. Korinther 5, Vers 16 übrigens. Oder auch vielleicht noch ein letztes zu dem Thema Tipps. Im Konfliktfall, wenn wir also aneinander schuldig geworden sind, da dürfen wir nicht ausweichen. Wir müssen lernen, ich sage das mal wirklich, wir müssen das lernen, miteinander zu reden, diesen Konflikt zu lösen. Also, dass wir dann um Mut, um Licht, um Wahrheit beten, um diesen Konflikt mit den Betroffenen wirklich nach biblischen Maßstäben auch zu lösen. Wir haben ja vor einiger Zeit, das ist schon Jahre her, mal ein Seminar gehabt, dem Mike darüber gesprochen hat. Und nicht, wie ich vorhin schon gesagt habe, Dampf ablassen bei Dritten. Es kann mal in Ausnahmefällen sinnvoll sein, sogar ratsam, mit einem wirklich Vertrauten, der auch wirklich zu 99,9%, ich will es vorsichtig sagen, schweigen kann, über einen Dritten zu reden, also Rat einholen, mit diesem über die Problematik zu beten auch. Und wenn die Lage, vor allen Dingen auch wenn die Lage sehr knifflig ist oder wenn die Fronten halt verhärtet sind, wenn wir keinen Weg sehen. Mitmenschen herabsetzen, beurteilen oder gar verspotten. Ich will da nur einen Vers dazu lesen, der redet für sich. Wer den Armen verspottet, verhöhnt den, der ihn gemacht hat, Gott. Wer sich über Unglück freut, bleibt nicht ungestraft. Es kann sogar mit unserer Körpersprache passieren, dass wir jemandem herablassend begegnen, ihn quasi damit negativ beurteilen, quasi verspotten, nicht achten. Ich komme zu unnützen Worten. Matthäus 12, 36, ich sage euch aber, dass die Menschen von jedem unnützen Wort, das sie reden werden, Rechenschaft geben müssen am Tag des Gerichts. Also bei Gott gibt es grundsätzlich nichts Neutrales. Licht oder Finsternis, Wahrheit oder Lüge, gut oder böse, nützlich oder unnütz. Gibt es dazwischen was? Die Frage an der Stelle. Wir meinen manchmal, das wären so neutrale Worte. Habe ich manchmal auch schon gemeint. Das ist doch nichts Schlimmes jetzt. Aber es gibt bei Gott nur nützlich und unnützlich. Also für jedes unnütze Wort, das von uns ausgeht, werden wir Verantwortung vor Gott haben. Was kann das alles sein? Darunter fällt das Seufzen, Klagen, Murren. Zum Beispiel, wenn wir besondere Mühe mit etwas haben oder wenn Schwächen bei irgendeiner Angelegenheit offenbar werden von uns oder einiges geht irgendwie schief oder weil ich mich ungeschickt, hektisch verhalten habe, haue ich mir auf den Daumen mit dem Hammer. Mir oft schon passiert. Oder ich schütte, wie ich vorhin gesagt habe, die Tasse um. Auf dem Tisch. Und mit fortschreitendem Alter haben wir immer mehr körperliche, gesundheitliche Einschränkungen. Schwere, bedrohliche Krankheiten. Kann auch ein Unfall sein, der jedem passieren kann. Also wir brauchen immer mehr Zeit, ein Ja dazu zu finden. Dahinter könnte stehen, dass wir nicht zufrieden sind mit unserem Los, wird uns auch einmal im Wort Gottes gesagt. Also wir neigen vielleicht schnell zum Hadern mit Gott. Typisch ist auch, sich aufregen über jeden und alles. Die Autofahrer kennen wir typisch. Oder böse, rücksichtslose, egoistische Menschen, die es ja offen, objektiv auch gibt. Oder die Ungerechtigkeiten der Welt, die es auch objektiv gibt. Aber wie oft sind wir, das vergessen wir oft, wie oft sind wir dieselben. Oder was die Menschen mit der Umwelt machen, die machen sie völlig kaputt. Da sind wir auch übrigens daran beteiligt. Oder typisch Politik und Weltgeschehen. Manches von dem, was da so über unsere Zunge kommt, das ist wirklich direkte Sünde. Und wenn wir das alles mal beurteilen würden, noch nicht mal im Lichte Gottes, nur nach dem Nutzen ist das nützlich, dann würden wir schon, denke ich, erschrecken. Hat auch mich furchtbar erschreckt, ehrlich. Es hat in den allermeisten, wenn nicht sogar allen Fällen, keinen Nutzen. Das Gegenteil ist der Fall. Selbst wenn wir uns über etwas aufregen, was wirklich negativ ist, böse ist, wir können nichts daran ändern. Es ändert nichts. Und wir haben am meisten selber nicht die Gewalt, das zu ändern. Oder manchmal kein Mensch. Und es bringt uns auch, da komme ich auf Sprüche 18, 21 wieder, Tod oder Leben. Es bringt uns nicht das Leben. Denk mal wirklich drüber nach. Ist das wirklich Leben, was wir davon haben, als Ergebnis? Eher der Tod. Hört sich vielleicht hart an, ich sehe es schon so. Es macht uns bitter, zieht uns runter, verdirbt uns. Verdirbt die Stimmung, wir verlieren die Freude, lässt alles erlahmen, alles wird nur noch schwerer. Kennt ihr das? Und wir, vor allen Dingen, wir stecken das ganze Umfeld an. Da bin ich oft schon ganz schön schuldig geworden. Und je nachdem, um was es geht, es kann uns sogar Spott einbringen. Ich will mal eine kleine Begebenheit erzählen. Liegt schon ziemlich lang zurück. Ich war noch ungläubig. Wir hatten an der Arbeit regelmäßige Abteilungsbesprechungen. Und wenn unser Chef am Tisch Platz nahm, dann hatte er sich so angewöhnt, das jedes Mal mit einem riesen Seufzer zu tun. Hat es hingesetzt. Das fiel uns also mit der Zeit irgendwann ziemlich deutlich auf und das ging wirklich jedem so, so deutlich war das. Und dann haben wir uns irgendwann abgesprochen, dass dann jeder, der an der Sprechung teilnimmt, der sich da hinsetzt, auch das genauso nachahmt. Das war natürlich böse von uns, wirklich böse, das muss ich echt sagen. Aber ich sage, betone nochmal, ich war ungläubig, unwissend über Gott, das war wirklich böse, ich sage es nochmal. Wir haben das also nachgemacht. Wir hoffen, dass er das also irgendwann merkt, und dann abstellen würde, was aber nicht geschah. Was ich damit sagen will, und jetzt wird es wirklich ernst, wir haben uns ganz schnell an was Negatives gewöhnt. Und kann sein, dass uns das gar nicht bewusst ist. Und selbst wenn wir es gesagt bekommen, es mir auch passiert, werden wir dieses Negative nicht mehr los oder nur mit äußerster Mühe. Es hängt uns an, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, wie Kletten. Und jetzt wird es noch ernster, und zwar für mich selbst. Ich habe es schon angedeutet. Also bei der Vorbereitung der Predigt wäre am liebsten zum Teil weggelaufen. Ich hätte am liebsten gesagt, da kamen Gedanken, dann nimm eine andere, hol ein anderes Thema, mach, hör auf. Blamierst dich ja irgendwo, das ist auch so. Ich bin blamiert. Also das Thema unnütze Worte betrifft mich wirklich, beschämend. Ich war also wirklich hin und her geworfen und war wirklich erschrocken über mich selbst. Das ist mir noch nie so bewusst geworden. Wirklich. Obwohl mir das auch schon gesagt worden ist, auch von der Ute. Aber ich habe das immer so weggeschoben. Das war nicht so wichtig für mich. Es hat mich wirklich in der Vergangenheit weniger angeschaut, aber jetzt gewaltig, sehr tief, wirklich noch nie so tief. Und es kann durchaus sein, dass ich dem Herrn Jesus diesen Bereich meines Lebens nicht geöffnet oder überlassen habe. Bis jetzt. Ja. Da wurden kaum Gedanken, also das kennt ihr ja auch bestimmt, auch wenn ihr eine Predigt hört, auf irgendein anderes Thema, das man oft schon gedacht hat, die Predigt, jetzt ist der Bruder X nicht da, das hätte man hören sollen. Und das ist mir auch hier klar geworden. Also wenn die Predigt niemanden von euch betrifft, mich betrifft es auf jeden Fall. Also es ist mir wirklich eine große Not. Im Moment bin ich noch immer noch mehr in der Erschreckensphase, so ein bisschen mehr. Aber ich möchte gern, dass das abgestellt wird, wirklich. Und ich weiß auch, dass nur der Herr Jesus helfen kann. Und wenn ich an einem von euch in dieser Weise schuldig geworden bin, bitte vergebt mir. Seid barmherzig und helft mir, indem ihr für mich betet. Die Frage, was ist das tiefer liegende Problem? Grundsätzlich erstmal. Da habe ich gar nicht viel zu sagen dazu. Auch diese böse Art des Redens geht letztlich auf den Sündenfall zurück. Es liegt in der letztlich völlig verdorbenen Fleischesnatur des Menschen. Römer 3 und 8 haben ein vernichtendes Urteil über den Menschen in seinem Fleisch. Also Römer 3, Vers, wer sich notieren will, Vers, das steht da in dem Skript, in der Gliederung mit drin, die Bibelstellen habe ich da drin. Römer 3, 10 bis 18, besonders die Verse 13, 14, das finden wir wieder auch, da finden wir auch das wieder bestätigt, was wir vorhin hatten von Jakobus 3. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen, ihr Mund ist voll Fluchens und Bitterkeit. Mehr muss man nicht mehr sagen, glaube ich. Und auch Römer 8 hat ein vernichtendes Urteil über das Fleisch. Das Fleisch bzw. der Mensch konnte sich und kann sich niemals dem Gesetz unterwerfen oder dem Gesetz entsprechen, niemals. Römer 8, Vers 3. In Römer 8, Vers 6 und 7, da steht es noch drastischer. Das geht auch in Richtung dieses Verses, Sprüche 18, 21. Der Tod, die Zunge wirkt letztlich tot. Aber hier ist es insgesamt so, die Gesinnung des Fleisches ist der Tod. Und nochmal Vers 7, die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott. Die Frage nach dem Warum. Warum ist das so, dass die Menschen so sind, wie sie hier beschrieben werden, oder das Fleisch so ist? Römer 3, Vers 18, da ist die Frage beantwortet nach dem Warum. Die Menschen haben keine Furcht vor Gott. Deshalb, hier was das Reden betrifft, geht ihnen jedes böse und faule Wort locker über die Lippen, völlig respektlos. Und ich fürchte, das ist bei uns Gläubigen auch weithin immer noch der Fall. Auch wir sollten uns fürchten, nicht vor dem Gericht. Das Gericht hat Herr Jesus getragen. Wir werden nicht mehr in dieser Weise gerichtet werden. Wir sind zum Leben berufen. Wir haben ewiges Leben, das steht und bleibt. Wir sind Gottes, unser Heil steht fest. Aber wir sollten uns fürchten, in gewisser Weise fürchten, dass wir unseren Herr Jesus, der so viel für uns getan hat, der uns so gewaltig liebt, der so ein gewaltig großes Opfer für uns gebracht hat, dass wir ihn wegen unseres losen Redens betrüben. Oft erwecken wir Gläubige den Eindruck, als wären wir geistlich, aber es ist doch eher oft so, dass unser innerer Mensch, unser Herz noch lange nicht so gebildet ist, wie es Gott eigentlich will. Wie weit konnte der Herr Jesus sein Wesen in uns, in dir und mir verwirklichen, ist hier die Frage. Oder es mangelt oft genug an Liebe zum Herrn Jesus und zu den Geschwistern. Wie weit haben wir ihn erkannt und seine Liebe für uns, damit wir wieder lieben können? Unsere Herzen sind in Wirklichkeit, zumindest teilweise, nicht so erfüllt mit dem Heiligen Geist, wie wir es oft so vorgeben. Oder wie es eigentlich der Herr haben will. Inwieweit haben wir dem Herrn Jesus wirklich unser Leben zur Verfügung gestellt, wirklich die Verfügung darüber eingeräumt, was ich auch vorhin schon gesagt habe, haben wir wirklich alle Bereiche an ihn übergeben? Wahrscheinlich eher nicht. Da bleibt noch so manches. Was sind unsere Motive? Ein Hauptmotiv ist auf jeden Fall dieses. Der Mensch hat durch den Sündenfall die Herrlichkeit, die er bei Gott haben sollte oder eigentlich hätte, völlig verloren. Römer 3, 23, da heißt es, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Oder die NLT übersetzt, denn alle haben gesündigt und die Herrlichkeit Gottes verloren. Also Karl-Heinz von Heiden hat es in Anmerkung noch gesagt, damit ist wohl die ursprüngliche Herrlichkeit gemeint, die der Mensch als Ebenbild Gottes hatte. Also damit ist dem Menschen auch die Identität und der Wert verloren gegangen und seitdem sucht er in sich selbst danach, in seinem Körper, in seiner Schönheit, Gesundheit, Fitness, in materiellen Dingen, Wohlstand, gesellschaftlichem Status, Bildung, Können, Leistung, sogar in angeblichen Charakterstärken. Und der Mensch will darin spitze sein. Und deshalb ist er ständig dabei, sich auch mit anderen zu vergleichen und zu messen und mit allen möglichen Argumenten, mit seinem Reden auch zu zeigen, dass er der Beste, der Größte ist. Und in manchem ihrer Reden ist so manchem Menschen jedes Mittel recht, vor allem sich selbst besser hinzustellen und andere schlechter darzustellen. Und so kommt es dann zwangsläufig zu den hier beschriebenen Ausfällen. Also bei uns Gläubigen müsste das nicht mehr so sein. Wir haben ja eine völlig neue Identität in unserem Herrn Jesus bekommen, damit eine Herrlichkeit, die vielleicht noch größer ist, als wie sie mal war. Wir sind absolut wertgeachtet in Gottes Augen, in ihm geliebt und angenommen. Und wir haben die allerhöchste Stellung bei Gott bekommen, die überhaupt nur möglich ist. Und wir sind absolut vollkommen in dem Herrn Jesus. Wir sind sogar völlig eins gemacht mit ihm, er das Haupt und wir die Glieder. Und wir sind sogar jetzt schon Himmelsbürger und von dort her sollen wir unser Leben führen. Und er garantiert uns, in Ewigkeit bei ihm zu sein. Was, frage ich, wollen wir noch mehr? Wir haben das alles als Gnade. Was wollen wir noch mehr? Was fehlt uns noch? Leider verhalten wir uns praktisch oft so, als würde uns was fehlen und fallen zurück in das Eins, verhalten uns so wie die Gottlosen. Und so kommt es auch bei uns immer wieder zu solchen Entgleisungen. Und wir Gläubigen, wir setzen sogar noch einen drauf, wir dehnen das Vergleichen aus auf das Geistliche, vielfacher Hinsicht. Wir wollen gerne die Superheiligen sein. Und wir, die vermeintlich Stärkeren, überheben uns über die vermeintlich Schwächeren. Wir haben auch die besseren Geistesgaben. Und wenn wir erkennen, dass wir andere Geschwister nicht erreichen, was passiert dann? Dann werden wir neidisch und unfähig, uns mit ihnen über ihre Segnungen zu freuen oder mit ihnen zu weinen, wenn sie leiden müssen, wenn sie Not haben. Es gibt da noch weitere Motive, zum Beispiel Macht oder Gewinnsucht. Auch dafür ist man bereit, alles einzusetzen, jedes Mittel. Die Folgen, vor allen Dingen für die Ewigkeit, also schon jetzt, hier und heute, kann das total schwerwiegende Folgen haben. Bei entsprechender schwerer Eskalation oder Durchdringung der Gemeinde kann das Niedergang bewirken bis hin zur Zerstörung von Gemeinde. Da werden wir gewarnt in 1. Korinther 3,17. Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und heilig und der seid ihr. Das ist auch eine Warnung, eine ernste Warnung für solche, die kein gutes Haar in der Gemeinde oder an den Geschwistern lassen oder nur die Schwächen und die Fehler anderer erwähnen. Es kann, wie ich schon gesagt habe, auch Spott bedeuten und Unehre von Mitmenschen oder unser Ruf, auch der Ruf unserer Familie kann dadurch beschädigt werden. Menschen wenden sich von uns ab, Beziehungen gehen zu Bruch. Am Tag des Gerichts, am Richterstuhl des Christus, werden wir dann gerichtet werden, entsprechend all dem, was wir getan, unterlassen, geredet oder gedacht haben. Selbst wenn wir nur in Gedanken jemanden die Pest an den Hals gewünscht haben und es nicht ausgesprochen haben, auch dafür werden wir gerichtet werden. Da wird wohl einige Beschämung und Lohnverlust sein. Also was die unnützen Worte zum Beispiel betrifft, als Kind Gottes, will ich es kurz machen, sollte ich mich eher im Zweifelsfall beherrschen, weil ich weiß, dass durch unnütze Worte grundsätzlich Sünden produziert werden, die sich auch dort dann wiederfinden werden, am Richterstuhl des Christus. Aber das kann auch gesagt werden, am Richterstuhl des Christus geht es für uns nicht mehr um ewiges Leben und ewigen Tod oder ewigen Tod. Darüber ist hier schon entschieden. Aber für die Ungläubigen, die dann vor Gott erscheinen müssen, wird es furchtbar werden in Ewigkeit. Und deswegen auch sollten wir andere sein. Also Hilfe und Lösung finden wir nur letztlich bei dem Herrn Jesus selber. Das haben wir auch schon beleuchtet. Diese Vollkommenheit, die sich bei ihm zeigte, auch in seinem Reden, die war wirklich zu wunderbar, einfach. Er war ein absoluter Wohlgefallen für Gott auch da. Sein Wort war allezeit in Gnade, wie wir es lesen, Kolosser 4, Vers 6, mit Salz gewürzt. Es waren Worte der Wahrheit, aber gleichzeitig auch in Gnade und Barmherzigkeit. Er lehrte wie einer, der Vollmacht hat, lesen wir. Oder viele haben sich gewundert über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Oder auch niemals wurde gesagt von ihm, hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Seine Worte erwiesen sich ganz im Gegensatz zu unseren Worten als Geist und Leben. Er vollbrachte und vollbringt auch heute noch wunderbare Dinge, die wirklich Leben bewirken. Also wir Menschen haben nicht den Hauch einer Chance, unsere Zunge zu beherrschen. Selbst ein Kind Gottes vermag das nicht aus eigener Kraft. Mit der neuen Schöpfung haben wir zwar auch gleichzeitig den Wunsch in uns, wenn sie echt ist, nicht mehr zu sündigen, und da ist auch unser Reden eingeschlossen, doch ohne die Hilfe unseres Herrn Jesus können wir das nicht vollbringen. Zumindest dann, wenn wir unser Fleisch Raum lassen. Der Herr Jesus muss in uns und durch uns das Wollen und das Vollbringen wirken, beides. Er will nicht nur Erlöser und Retter sein, er will auch Herr unser Leben sein. Und ich sage es nochmal, er will, dass wir uns wirklich ihm ganz ausliefern, ganz bewusst, aber auch bezüglich aller unserer Lebensbereiche. Er muss, in Anführungszeichen, der Steuermann unseres Lebens werden, unseres Lebensschiffchen sein. Denken wir an Jakobus 3, Vers 4. Nur dann können wir ein sinnerfülltes Leben führen und nur dann vermag er, uns Gnade zu schenken, dass wir auch dieses kleine Glied, diese Zunge, lernen zu beherrschen. Aber auch manches andere hat er noch in unsere Verantwortung gestellt. Parallel, wir sehen immer wieder die Gnade und Barmherzigkeit, das Wirken unseres Gottes, aber auch wir stehen in Verantwortung. Wenn wir mit unserer Zunge schuldig geworden sind, dann erwartet Gott, dass wir das in Ordnung bringen. Und auch, das ist auch gleichzeitig demütigend, weil uns das auch gleichzeitig ein Stück weit vor Wiederholung bewahrt. Überwinde das Böse mit Gutem, hatte ich vorhin schon angesprochen, anstatt die Zunge für Böses und Faules zu gebrauchen, mach dir die Mühe, und das ist wirklich Mühe, und suche Gutes über die Gemeinde, über die Geschwister und überhaupt über deinen Nächsten und erwähne das auch. Und dann behüte dein Herz mehr als alles, was zu bewahren ist. Denn von ihm aus sind die Ausgänge des Lebens. Sprüche 4, 23. Also alles, womit wir uns beschäftigen, das kommt irgendwann über unsere Zunge heraus. Passen wir also auf und bewahren wir die Eingänge unseres Herzens. Und dann das Allerwichtigste, Pflege, Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus in Wort und Gebet. Bleiben wir also geistlich wach, das ist die einzige Möglichkeit. Und lassen wir uns prägen vom Wort Gottes und bestimmen. Und sind wir auch bereit, Konsequenzen zu ziehen. Kommt zum Schluss. In der Botschaft finden wir auch heute, ein Stück weit zumindest, zwei wesentliche Bezüge zum Evangelium der Gnade. Der Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zunichte zu machen. Und das soll auch in unserem Leben so geschehen. Das hat er wirklich gemacht. Durch seinen Tod hat er den besiegt, der die Macht des Todes hat, den Teufel. Hebräer 2, 14. Und er hat dafür den Grund gelegt, dass Gott nun Sündern in Gnade und Barmherzigkeit begegnen kann, bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und wie gesagt, weiter ist das Kreuz die Basis dafür, dass wir als Gläubige nun nicht mehr im Alten der Sünde weiterleben müssen, sondern Gott hat uns alles gegeben zur Gottseligkeit und zum Leben. 2. Petrus 1, 3. Also, wir haben einiges gehört, dahin zu kommen, unseres Gottes würdig zu wandeln, besonders heute in Bezug zu unserem Reden. Und wichtig sollte uns sein, dass wir zuerst erkennen, dass wir mit unserem Reden, mit unserer Zunge eventuell ein ernsthaftes Problem haben und dass wir uns diesem Problem stellen, aber dass wir auch dieses Problem niemals aus eigener Kraft lösen können. Nur unser Herr Jesus kann das mit uns lösen. Er allein kann uns eine große Hilfe sein in dieser Sache, aber auch ist es an der Stelle vielleicht angebracht, wenn es Not ist, dass sie die Unterstützung von vertrauten Geschwistern suchen. Das kann auch der Ehepartner sein. Und dass wir gemeinsam unseren Herrn in dieser Sache anrufen. Ich habe übrigens noch nie gehört, jetzt vielleicht schon, dass Geschwister wegen ein Problem mit ihrem Reden Seelsorger aufgesucht hätten. Ist mir nicht begegnet. Kann sein, dass es euch begegnet ist. Ja, und letztlich bitten wir den Herrn Jesus, dass er dafür sorgt, dass dieses Problem Bewusstsein bestehen bleibt bei uns, dass wir wach sind, auch dass wir immer wieder die Lösung in Bezug auf dieses Problem in unser Bewusstsein haben möchten. Ich schließe mit Psalm 35, 28. Und meine Zunge soll hersagen deine Gerechtigkeit, dein Lob den ganzen Tag. Soweit. Wollen wir uns erheben, wer kann? Beten wir noch. Herr Jesus, du weißt um alles, du kennst uns, du weißt, wo wir da Probleme haben. Wir wollen dir danken von Herzen jetzt für alles, was du uns geschenkt hast jetzt. Bitten dich, dass du auch jeden Einzelnen segnest, indem, dass er alles, was er gehört hat, auch prüft, das Gute behält und auch die nötigen Konsequenzen daraus ziehen möge. Herr Jesus, schenke, dass das Wort und auch die Wortverkündigung uns immer wieder zum Leben sein möchte, dass wir wirklich dadurch das Leben haben, auch hier und jetzt schon wirklich sinnerfülltes Leben haben und dir damit wirklich Ehre sind und auch den Menschen in der Welt ein Licht sein mögen in dieser immer weiter fortschreitenden Dunkelheit. Schenke du einfach Gnaden dafür. Amen.